heute ist, du darfst befreit werden. Ich weiß nicht, wovon jetzt, das darfst du dann reinsetzen, Punkt, Punkt, Punkt. Du möchtest frei werden, du kämpfst schon gegen irgendeine Sache und sagst, ich möchte davon loskommen. Was ist eigentlich Befreiung? Vielleicht, wenn ich bestimmte Dinge aufgebe, ist das Befreiung? Befreiung ist, wenn ich aus der Macht Satans rauskomme. Wenn ich die Hölle, den Teufel, die Welt, das Verderben hinter mir gelassen habe. Das wäre also im Großen und Ganzen die Befreiung. Frei sein bedeutet viel mehr. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten oder zu den nächsten Themen hier. Am Morgen wird das Thema sein, Gott erfüllt, was er verspricht. Gott hält sein Wort. Also, ich möchte das Wort Gottes begründen und dann verschiedene Beispiele bringen aus der Geschichte. Das, was er gesagt hat, ist genau eingetroffen. So wie Gott sagt durch den Propheten Amos, er tut nichts, ohne vorher anzukündigen. Die Sintflut ist vorher angekündigt worden, Untergang von Sodom und Gomorra ist vorher angekündigt worden. So vieles ist vorher angekündigt worden. Und deshalb, ich denke, es ist ganz arg wichtig, dass wir wissen, was hat Gott jetzt für unsere Zeit angekündigt. Es geschehen Zeichen, wenn du Matthäus 24 liest. Also es werden Zeichen geschehen, Kriegs- und Kriegsgeschrei. Das, was unten in Syrien passiert, das ist also nur ein Vorspiel. Denn irgendwann passiert was ganz Großes, was Schreckliches. Deshalb, wir sollten alle Zeit bereit sein. Dort marschieren alle Armeen zurzeit auf und das geht also Harmagedon. Das ist das große Stichwort Harmagedon, was in der Bibel angekündigt wird, die letzte Schlacht. Aber Gottes Wort geht in Erfüllung. Du kannst machen, was du willst, was Gott sich vorgenommen hat. Da kannst du nicht abwenden, kannst nicht absprechen. Es geht in Erfüllung. Dann am Mittwoch werden wir einen Salbungs- und Segnungsgottesdienst haben. Da möchte ich euch alle ganz herzlich einladen. Und da ist das Thema unter anderem nur ein kurzes Thema. Ich werde dann für die Leute beten, sie mit Öl salben und so weiter. Erlebe eine neue Dimension des Segens. Es gibt eine neue Dimension des Segens. Der Gesegnete ist überall gesegnet. Gegen den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Also da können Leute fluchen, können machen, was sie wollen. Der Gesegnete bleibt für den Rest seines Lebens gesegnet. Wo du hingehst, das ist dann egal, was du machst, ist auch egal. Der Gesegnete ist überall gesegnet. Selbst wenn er in der Wüste ist, ist er gesegnet. Dann blüht die Wüste für ihn. Und dann kündige ich noch etwas an. Die Gottesdienste über Heiligabend und so weiter, dieses wie gehabt, steht auf dem Zettel. Am 24. Dezember werden wir um 16 Uhr hier einen Gottesdienst haben. Dann am ersten Weihnachtstag um 11 Uhr, ein bisschen ungewohnt natürlich für uns, weil wir entweder 10 oder 19 Uhr Gottesdienste haben oder dann 16 Uhr. Aber hier um 11 Uhr Gottesdienst, damit du ausschlafen kannst von der Weihnachtsgans und deinen Geschenken beim Auspacken und so weiter, dass du dann ja, glücklich sein kannst. Dann wird am Mittwoch kein Gottesdienst sein, an diesem Mittwoch, den 26. Dann geht's wieder weiter und dann haben wir Silvester. Und Silvester möchte ich dann auch jetzt ankündigen, wir werden eine Taufe haben. Das haben aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik haben sich Leute angemeldet zur Taufe. Also wir werden nicht nur Berliner Taufe, sondern wir werden auch andere Taufen von woanders, die einfach hierher kommen und einfach Freude haben, die Nacht mit uns zu verbringen, also mit Jesus und mit Gebet und so weiter und gleichzeitig einen Bund mit Gott schließen. Also wer noch nicht getauft ist, der sollte sich dann anmelden, braucht dann deinen Namen, deinen Geburtstag, damit ich auch die richtige Taufkarte ausfüllen kann für dich und den Spruch aussuchen kann, so für dein Leben. So, du darfst befreit werden, das ist mein Thema heute. Gott will dich befreien von den Fesseln. Weißt du, wir sind so geknechtet von dem System. Wir sind gefangen von Feigheit. Das ist schon ein ganz großes Phänomen. Ich habe Angst. Weißt du, du hast keine Angst, über Geld zu sprechen, über Freunde zu sprechen, über die Gemeinde zu sprechen, über andere Menschen zu sprechen. Aber sobald es um Jesus geht, da ist ein Frosch im Hals. Ich weiß nicht, ob es dir geht so, aber ich kenne sowas. Oder du hast Angst, aus dem Rahmen zu fallen. Da brauchen wir Befreiung. Anders zu sein. Und Kinder Gottes sind grundsätzlich anders. Weißt du, wir lieben unsere Sicherheiten. Wir wollen kein Risiko eingehen. Und wir haben Angst. Du, wenn ich eine ganze Sache macht, das kann durchaus sein, dass es Probleme bringt, dass es Konsequenzen für mich hat. Was denken die Leute, was denkt meine Mutter oder meine Schwiegermutter oder was denkt meine tote Oma, die dreht sich noch im Grab womöglich um, wenn ich mich taufen lasse. Das hat mir einer gesagt. Also meine Schwiegermutter würde sich im Grab noch umdrehen, wenn ich mich taufen lasse. Also Leute haben Angst sogar vor Toten, Verstorbenen. Was macht einen freien Menschen aus? Lass uns darüber nachdenken. Zuerst einmal, wir sind alle frei geboren, wir werden zu Sklaven, zu Knechten. Wir sind alle als Originale geboren. Aber wir werden dann so langsam, zuerst mal den kleinen Finger, dann den zweiten, dritten Finger und am Schluss ist der ganze Kerl gefangen. Wir sind gefangen, an den Göttern zu dienen. Du sagst, nein, wir sind ja keine Heiden. Und doch, wenn ich dran denke, was ist Götzendienst? Götzendienst ist das, was du mehr liebst als den Herrgott. Das ist Götzendienst. Wir sind feige und wir sind nicht in der Lage, uns frei zu entscheiden. Der freie Mensch entscheidet sich frei. Und deshalb, die Gemeinde Jesu ist Ekklesia, die Herausgerufene. Und zu der Ekklesia, also aus dem Griechischen, zu der Ekklesia gehörten freie Menschen. Sklaven durften nicht bei der Volksabstimmung dabei sein, nur freie. Also frei ist, also der niemand anders verantwortlich ist als sich selbst. Das ist ein freier Mensch. Ich mache das, was ich will. Das ist Freiheit. Natürlich die Frage ist, soll ich alles machen, was ich will? Paulus sagt, mir ist alles erlaubt, aber nicht alles frommt mich. Ein freier Mensch sorgt für sich selbst, kann für sich selbst sorgen. Jesus sagt einmal, schau die Vögel an unter dem Himmel. Schau die Vögel an. Weißt du, die fragen nicht den Papst, darf ich fliegen? Darf ich so und so gehen? Die fragen auch nicht da die hochwürdigen Brüder und Schwestern und so weiter. Nein, die brauchen keine päpstliche Erlaubnis, keine Erlaubnis vom Parlament oder von sonst irgendwo, von der Regierung. Die fliegen. Und die gucken nicht, hier ist in Polen, da ist Deutschland und dort ist die Schweiz. Die fliegen über die Grenzen hinweg, die kennen keine Grenzen. Das sind freie Menschen. Freie Menschen haben nicht diese irdischen Grenzen. Denn wenn du auch von der Luft aus, vom Flugzeug aus runter guckst, da siehst du nicht die Grenzen, höchstens die chinesische Mauer, wo die Leute selbst gezogen haben, diese Mauer. Aber Grenzen, die sind gesetzt worden von anderen Menschen. Rasen betreten verboten. Der freie Mensch, der geht querfeldein, wenn es sein muss. Der geht seinen Weg. Aber du siehst, wir sind so eingeengt, eingeschüchtert, betreten verboten. Jesus sagt, schau die Vögel an. Und Jesus selbst legte keinen großen Wert, die Großen zu begrüßen und den Pilatus sich vorzustellen, dem Herodes oder irgendeinem Mächtigen. Jesus lebte sein Leben. Er lebte sein Leben. Und freie Menschen leben ihr Leben. Das Leben, das Gott ihnen gegeben hat. Die leben das voll aus. Die genießen das. Der Herr Jesus ging nicht zum hohen Priester und sagte, Majestät oder Exzellenz, jetzt bin ich hier der Boss. Jetzt habe ich das Sagen. Nein. Als es ihm nicht passte, hat er Stricke genommen, ein paar Knoten gemacht und dann sie aus dem Tempel gejagt, die Händler. Und die haben den Mund nicht mehr zugekriegt. Was? Was erlaubt er sich hier? Jesus hat sich vieles erlaubt. Weißt du, er hat niemanden freiwillig aufgesucht oder so einen Antrittsbesuch oder um Schutz gebeten, also ich brauche ein paar Bodyguards wieder. Nein, er hat sich unter dem Vater gestellt, unter der liebe Gott, was sein Dachverband, der Himmel, das Himmelreich, die Engel Gottes. Also er brauchte nicht den Segen von irgendwelchen Menschen. Und der hohe Priester war ja sowieso ein Sklave von Rom gewesen damals. So, ihnen wurde vorgegeben, wie weit sie gehen sollen, was sie machen sollen und so weiter. Der Herr Jesus ging seinen Weg. Er ging schnurstracks auf Jerusalem zu, auch wenn die Leute sagten, bitte geh nicht, die werden dich kreuzigen. Der hat sich nicht einschüchtern lassen. Der war frei von Furcht. Frei von Furcht. Du sollst befreit werden, ist meine Botschaft. Das sind also Dinge, nicht nur Rauschgift und Medikamente und Alkohol und Tabletten oder sonst noch was. Oder Sucht nach irgendwelchen Spielsucht, heutzutage auch Computersucht. Leute sind versklavt. Das ist mehr. Du brauchst die Dinge nicht. Du kannst alles haben, aber du brauchst es nicht. Der Herr Jesus hat sich nach niemand gerichtet. Zuerst einmal, er war ein freier Mensch. Und er zeigte, selbst wenn ich sterben muss, ich werde meine Freiheit nicht aufgeben. Ich werde meine Identität nicht aufgeben. Es ist interessant, Jesus kam zur Welt, als die Volkszählung gerade da war, von Kaiser Augustus. Und die Juden wurden gezwungen, ihr müsst euch zählen lassen. Die haben 4 Jahre dagegen gekämpft. Denn für die Juden war es Sünde, sich zählen zu lassen. Sie wussten, David wurde bestraft, als er sich zählen ließ. Und wir lassen uns nicht zählen. Und Jesus ist dem Kaiser durch die Lappen gegangen. Plötzlich ist die Volkszählung, die gehen nach Bethlehem und er kommt zur Welt und der wurde nirgendwo registriert. Aber er war der Sohn Gottes. Und der Sohn Gottes lässt sich nicht irgendwo registrieren und schon gar nicht vom Antichristen und schon gar nicht von Rom. Jesus war der von Gott Gezeugte und er war von Gott überzeugt. Und du siehst, der freie Mensch ist von Neuem geboren und von Gott überzeugt. Der hat keinen anderen Herrn als den Herrn. Deshalb war das große Problem bei den Römern damals mit den Christen. Die Christen sagten, nicht der Kaiser ist der Herr, sondern Jesus ist der Herr. Und die waren freie Menschen. Die gingen lieber in die Arena, kämpften mit wilden Tieren, aber sie gaben nicht ihre Identität auf. Wir werden uns nicht beugen vor irgendeinen Götzen. Oder dass wir die Statue des Kaisers anbeten. Oder irgendjemand anders verehren. Weißt du, gute Gedanken haben, das ist auch Freiheit. Also nicht immer programmiertes Denken. Und heutzutage gibt es Meinungsbildung, die Meinung wird manipuliert, die Nachrichten sind alle manipuliert. Du weißt gar nicht, darf ich das glauben, was da passiert ist heute in der Zeitung? Weißt du, du kannst Bilder kombinieren, kannst Bilder beschönigen. Du kannst also alles nett und süß machen. Und der freie Mensch bildet seine eigene Meinung. Der denkt das, was er denken will. Der sagt das, was er sagen will. Deshalb, wir sind auch eine freie Gemeinde. Warum? Wir wollen uns nicht da irgendwo einbinden. Wir wollen miteinander arbeiten. Wir wollen miteinander kämpfen gegen den Teufel, gegen die Sünde. Aber wir wollen wir bleiben. Unsere eigene Identität, so wie Gott uns geführt hat. Gott hat Freude, wenn er sieht, der entfaltet sich als Freier. Und nur als Freier kannst du kreativ sein. Wenn du alles vorgegeben hast, du musst in diesem Rahmen, musst so und so machen. Du kannst nicht schöpferisch sein. Bist du wirklich frei? Hat Gott dich wirklich befreit? Gott ist ein guter Gott. Er meint gut mit uns Menschen. Und er will, dass wir zur Freiheit der Kinder Gottes hinzukommen. Und da muss man lernen, aus der Welt herauszukommen und kann sagen, ich habe alles, ich kann das alles haben, aber ich brauche das nicht. Ich muss das nicht haben. So. Gott ist ein guter Gott, der uns keine unnötigen Lasten auflegt. Jesus sagt, kommt her zu mir und ich will euch entlasten, ihr mühselig und beladen. Die Pharisäer haben Lasten aufgelegt, über 600 Gebote, die sie einhalten müssen. Stell mal vor, du musst alles im Kopf wissen, was du darfst und was du nicht darfst, wie du deine Hände wäschst, wie du auf die Toilette gehst. Ja, ihr lacht es, aber bei den Juden war es so. Die dürften ihren Hintern nicht entblößen Richtung Jerusalem. Dann ist es wäre Gottes Beleidigung. Ja, lauter Vorschriften, was war so die Regeln. Jesus sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage es euch. Ich bringe euch was ganz Neues. Gott hat uns geschaffen. Gott weiß ganz genau, wie du hinten aussiehst. Und wie du vorne aussiehst. Also brauchst du vor Gott doch keine Angst haben. Aber du siehst, die Menschen haben eine Scheu entwickelt. Plötzlich merkt der Mensch, dass er nackt ist. Das hat er im Garten Eden gemerkt, nach dem Sündenfall, dass er nackt ist. Und dann versucht der religiöse Mensch, Gott zu befriedigen, Gott zu gefallen. Aber weißt du, wie du Gott am besten gefällst? Wenn du natürlich bist. Wenn du natürlich bist, so wie du gewachsen bist, dass du nicht dann in die Gemeinde kommst und anfängst, Griechisch, Lateinisch und Hebräisch und Spanisch und Deutsch und Russisch zu beten und zu singen. Nein, in der Sprache, in deiner Muttersprache. Und egal, was deine Muttersprache ist, dass du so mit Gott redest, wie dein Schnabeltier gewachsen ist. Halleluja, preis dem Herrn. Die ersten Christen am Pfingsten, als der Heilige Geist auf sie kam, sie waren plötzlich frei, sie redeten viele Sprachen. Und sie hörten und die Juden, die haben gedacht, wo führt das alles noch hin? Du siehst, der Heilige Geist hat die Menschen von der Verklemmung befreit. Und viele sind verklemmt. Die sind verklemmt, einem die Hand zu geben. Wenn nicht geimpft, kann angesteckt werden. Und so weiter. Angst. Weißt du, wir sind verklemmt zu beten. Wir wissen manchmal gar nicht, wie sollen wir uns beim Beten benehmen. Gott, der Heilige Geist, erlöst uns von der Verklemmung. Deshalb ist Zungensprache der Schlüssel, der Einstieg. Weißt du, da guckst nicht mehr, betest du Deutsch, Englisch, Lateinisch, Spanisch. Oder was du betest in Sprachen, verstehst dich selbst nicht mehr. Aber Gott versteht dich. Und der Heilige Geist vertritt dich beim Thron Gottes mit einem unaussprechlichen Seufzen. Gott sagt, ich bin ein guter Gott zu euch und in Jeremia 32, Vers 40, ich will einen Bund mit euch schließen, der für alle Zeiten gilt, nie werde ich aufhören, euch Gutes zu tun, also frei sein vom Negativen. Weißt du, dich kann das Negative auch verfolgen, du kannst vom Pech verfolgt werden, befreit vom Pech, dass du ständig von Unfällen verfolgt wirst, dass du ständig von Anfechtungen, Angriffen, Versuchungen, alle möglichen dummen Gedanken verfolgt wirst. Du wirst befreit. Wenn du zu Jesus Christus kommst und mit ihm eine ganze Sache machst, dann wird Gott deine Seele erfüllen und dann wirst du sagen, mir ist wohl in dem Herrn. Du bist zu Gott gekommen und Das möchte ich von mir persönlich sagen. Ich bin zum Herrn gekommen, habe ihn entdeckt und so weiter. Und dann habe ich plötzlich kein Interesse mehr gehabt, mal was anderes. Ich habe gedacht, wie wird man, weißt du, du verlierst alle deine Freunde, wenn du Christ wirst. Das ist bei mir passiert. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber plötzlich, die wollten mit mir nichts mehr zu tun haben. Ein Frommer ist unter uns. Und dann lassen sie dich stehen. Die sagen, du hast nichts Böses ihnen getan, aber die lassen dich stehen. Und dann habe ich Zeit lang gedacht, guck mal, wie geht's mit dir weiter? Du wirst nicht mal eine Frau finden, du wirst niemanden mehr finden, mit wem du dich unterhalten kannst, wenn du in Schwierigkeiten bist, wer wird dir helfen? Aber inzwischen habe ich gemerkt, ich bin Gott treu geblieben und Gott mir all das gegeben, was ich wollte und brauchte. Und noch mehr als dies. Gott hat mir so viele Freunde geschenkt, weltweit. Und ich habe mein Leben in Gott investiert und ich denke, ich habe nichts zu bereuen. Und ja, jemand hat zu mir gesagt, ja, du hast nichts vom Leben gehabt. Verstehst du, weil du so früh mit Gott angefangen hast oder weil du so viel an Jesus gedacht hast, hast nichts vom Leben gehabt. Du, ich muss nicht den Dreck, die Sünde und den ganzen Schmutz durchmachen, ich bin davon befreit. Und das ist eine Gnade, weil wenn man das alles gar nicht mitmachen muss. Ich habe meinen Körper nicht tätowiert, ich habe meinen Körper nicht verschandelt oder ich habe mich nicht verstümmelt. Das ist doch Gnade, wenn ich das nicht musste. Meine Leber kaputt gemacht, meine Lunge kaputt gemacht. Man wird sowieso genug vergiftet. Versteht? Man muss sich nicht noch selbst sich extra vergiften. Mir ist so vieles erspart geblieben. Und ich habe Freude und Spaß am Leben gehabt. Und wenn ich mein Leben zurückschaue, ich habe alles gehabt, was ich wollte. Ich könnte sagen, ich bin, so wie Abraham, lebenssatt. Nicht lebensmüde, lebenssatt. Mir reicht's. Ich war, wo ich hin wollte, wo ich nicht einmal geträumt habe. Weißt du, dass ich hinkomme? Zu Hause über meinem Bett als Junge, da habe ich so von die große Karte von Russland gehabt, von St. Petersburg bis Wladiwostok. Und dachte, wenn ich mal groß bin, dann werde ich dieses Land bereisen, dieses große Land. Weißt du, man hat gedacht, aber hingekommen ist man nirgendwo. Aber dann, als man Christ geworden ist, bin ich in vielen Plätzen, in Wladiwostok war ich noch nicht. Aber woanders war ich schon überall, sogar weiter als Wladiwostok. Aber du siehst, deine Träume erfüllen sich, du bist befreit von der Begrenztheit. Wenn Gott in dein Leben kommt, findest Freunde, die sind besser, die betrügen dich nicht, die legen dich nicht rein, die bringen dich nicht in Schwierigkeiten. Manche schon. Aber das sind keine guten Freunde. Das entpuppt sich das, ob der echt ist oder nicht. So. Und ich kann stolz sein und Gott danken. Herr, du hast mich verschont von dem und dem und jenem. Gott hat dich verschont. Das ist Gnade. Ich muss nicht alles mitmachen. So. Und alles mitnehmen. Und ich müsste dann vielleicht schämen und sagen, guck mal, was ich alles hinter mir, mein Leben ist total verfuscht. So wie manche Leute heutzutage, wenn die dann kommen, wie der verlorene Sohn, ich stink nach Schweinestall. Ich muss das alles gar nicht haben. Aber trotzdem gibt Gott die zweite Chance einem. Trotzdem. Auch wenn man jetzt irgendwo hineingeraten ist, man kann mit der Gnade und der Hilfe Gottes wirklich gerettet werden. Man kann rauskommen. Mit seiner Hand zieht er uns raus aus dieser Grube. Gott rettet jeden. Egal wo er hineingeraten ist, egal was passiert ist, er befreit uns. Wir müssen uns nur helfen lassen. Das ist ganz arg wichtig. Der Herr Jesus ist der große Befreier. Gott ist ein Gott der Befreiung. Der hat Israel aus der Sklaverei befreit. Und er hat Leute von Nöten befreit, von Krankheiten befreit. Das ist alles Befreiung, was wir durch Gott erleben. Und wir müssen uns gefallen lassen. Kurskorrekturen, dass Gott uns einfach korrigiert, dass Gott sagt, nee, Johannes, geh nicht so weit. Wisse, wo deine Grenze ist und was deine Grenze ist. Weißt du, wir haben keine Grenzen, aber wir bekommen vom Heiligen Geist Grenzen gezogen. Und plötzlich klopft das Herz und plötzlich fühlen wir uns nicht wohl, merken wir, du, wir gehen zu weit. Gott gibt uns die Möglichkeiten, uns zu verändern und nachzuholen, was wir vielleicht versäumt, verpasst haben. Und dass wir sagen, ich kann ein gesegnetes Leben leben, auch wenn ich auf manches privat vielleicht verzichtet habe. Schau die Leute an, die alles durchgemacht haben. Was haben sie vom Leben? Guck mal einen Rauschgiftsüchtigen. Der hat alles kaputt gemacht, seine ganze berufliche Karriere, seine ganze Entwicklung zum großen Teil, seine Gesundheit. Und deshalb sollte man auch beten, David betet dieses Gebet, Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. In unserer Jugend machen wir so viel Blödsinn, wo wir nachher bitter weinen und bereuen. Und deshalb danke Gott, wenn Gott dich davor verschont hat, diese Leichtsinnsünden. So, Du willst alles erleben, bist neugierig, wie funktioniert das? Und durch die Neugier sind so viele rauschgiftsüchtig und sonst wie was geworden. Gott belohnt Gehorsam, wenn man Gott treu ist. Das Gute ist manchmal sehr schwer. Ich habe gestern, glaube ich, kurz gesagt oder angedeutet, der schmale Weg. Der schmale Weg, du, da ist eng, ist gefährlich. Da ist eine Gratwanderung, der schmale Weg. Ist es nicht kein Spaziergang, der schmale Weg? Da musst du dich durchzwängeln. Aber du schaffst es mit Gottes Hilfe. Und wenn du nicht mehr kannst, Gott hält dich. Gott hält dich. Befreiung passiert, wenn du die Kurskorrekturen Gottes annimmst, wenn du gehorsam bist und seinen Anweisungen folgst. Das ist der Schlüssel. Du musst nicht viel machen, du musst nur das tun, was er dir sagt. Füll die Wasserkrüge. Das kann jeder Bauarbeiter, jeder Hilfsarbeiter. Da musst du nicht studiert haben. Weißt du, um Gott zu erleben, brauchst du kein großes Studium. Du musst nur hörende Ohren haben und tun das, was er sagt. Gott will, dass du seinen Sohn annimmst. Das ist der erste Schritt zur Befreiung. Und dann kommt alles andere automatisch. Also, das ist für mich persönlich, ja, so fantastisch. Es kommt von selbst. Da musst du dich nicht zwingen. Jetzt muss ich aufhören mit dem und dem. Gott sagt dir, wann du aufhören musst. Wenn die Zeit reif ist. Und du musst selber das Empfinden, dieses Empfinden in deinem Hinterkopf haben. Du, jetzt reicht's mir. Wenn ich noch weitermache, mit meinem Rauchen, mit meinem Saufen, mit meinem Fressen, und was all diesen Dingen ist, also was übermäßig ist, da schaufel ich mein Grab. Und Gott warnt uns. Und da werden die Grenzen gesetzt. Aber am Anfang darfst du machen. Du hast die Freiheit, nicht zu machen und zu machen. Das christliche Leben ist für mich nicht so kompliziert, wie manche Christen darstellen. Also pass auf, ich sage dir, pass auf, was du isst, was du trinkst, was du denkst, was du tust. Nein. Der Heilige Geist passt auf dich auf. Es ist so fabelhaft, mit Gott zu gehen. Weißt du, der Heilige Geist ist der Tröster, der Beistand, der uns immer wieder so einen Stups gibt. Ha, du gehst zu weit. Zurück. Der holt uns zurück und pfeift uns zurück. Mit Gott zu leben ist einfacher, als du denkst. Es ist wie ein Spaziergang. Also von Henoch so lesen wir, er spazierte mit Gott. Und die Zeit war damals schwierig. Da gab es Riesen, da gab es böse Menschen, da gab es gewalttätige Menschen. Und Henoch spazierte mit Gott, bis Gott ihn abholte und zu sich nahm. Weißt du, die religiösen Fanatiker und die Extremisten und die Pharisäer und so weiter, für die ist es furchtbar schwer. Die müssen sich anstrengen, weil die das in eigener Kraft machen. Ohne den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist ist es furchtbar schwer. Aber wenn der Heilige Geist da ist, er hilft unseren Schwachheiten. Gerade da, wo ich schwach bin. Und schwach werde, hilft mir der Heilige Geist. Der Pharisäer, der muss sich anstrengen mit seinem Willen. Jetzt gerade stehen, Kopf hoch. Und jetzt gerade schauen und gerade gehen. Verstehst du, er muss sich anstrengen. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, du wirst von innen her geführt und geleitet. Und welcher der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Gott führt uns seine Wege, die sind wunderbar. Weißt du, Gott legt uns seine Last auf und er hilft uns dabei noch tragen. Er trägt uns. Er trägt uns durch. Und wenn wir eine Last bekommen, wenn wir denken, das ist so schwer, Gott hilft uns, diese Last zu tragen. Wer seine Wege geht, der wird viele Probleme gar nicht haben. Also Gott will dich befreien und du musst dich nur auf Gott einlassen. Dann kommst du mit Gott überall durch. Das klappt und es funktioniert. Und du staunst selber noch, wie ist das denn eigentlich geworden? Erstaunlich. Die Erlösten, wenn sie heimkommen, wird sein, als wenn sie träumen würden. Das wahre Leben mit Gott ist wie ein Traumleben. Als wenn du so im Geist wandelst. Wer Gott gehorcht, wird automatisch gesegnet. Da musst du gar nicht groß um Segen bitten. Du bist gesegnet. Weil Abraham das tat, was Gott wollte, ist er gesegnet worden. Du bekommst automatisch Kraft, wenn du mit Gott wandelst. Du hast automatisch Freude. Weißt du, du hast alles automatisch. Da musst du nicht kämpfen. Jetzt lass uns singen, noch eine Stufe höher. Nein, es ist nicht anstrengend. Wer Gott gehorcht, der führt automatisch ein Siegesleben. Automatisch überwindet er das Böse. Automatisch macht er es gar nicht. Automatisch legt er sich gar nicht auf. Automatisch bleibt er ruhig. Du weißt gar nicht, wie schön das ist, wenn alles so automatisch passiert. Wie bei Träumenden. Du willst finanziellen Segen haben. Weißt du, gib deinen Zehnten, bring deinen Zehnten ins Haus Gottes Und du wirst erstaunt sein und verblüfft sein, wie Gott dich segnet. Weißt du, wenn wir kleinkariert sind in Finanzen, wenn wir sagen, nee, weißt du, der liebe Gott, was machen die wohl mit dem Geld hier in der Kirche und in der Gemeinde? Weißt du, das ist nicht deine Frage, was die machen. Die müssen die verantworten, die das Geld einnehmen und verwalten. Die Frage ist, was machst du mit dem Geld? Gibst du Gott seinen Teil? Und Gott verspricht, wenn du den Zehnten bringst, und es automatisch, die Fenster des Himmels gehen auf. Automatisch. Ich will den Segen herabschütten. Lies mal Leache Kapitel 3. Gott tut das Seine, wenn du das Deine getan hast. Wenn du den Zehnten ins Haus Gottes bringst mit Freuden, ich muss den Zehnten abgeben. Weißt du, dann mit bitterer Miene. Nein, mit Begeisterung. Halleluja! Jetzt bringe ich den Zehnten. Dein Zehnter löst eine Segenslawine in deinem Leben. Weißt du, du wirst automatisch erlöst von Armut, Mangel und weiß ich. Du wirst nicht immer Kuchen haben und Schnitzel, aber du wirst durchkommen. Da wirst du plötzlich besser einkaufen können. Da siehst du, weißt du, der Heilige Geist wird dir die Augen öffnen, dass du die Sonderangebote siehst. Dass du ein Auge für Sonderangebote bekommst. Und das Gleiche, was der andere teuer bezahlt, das zahlst du für Apfel und Ei. Und kriegst. Und das wolltest du schon immer haben. Verstehst du? Und dann, wenn du Gott den Zehnten gibst, dann kannst du vom Schaufenster stehen, kannst dir das wünschen. Sag, Herr, dieses möchte ich, diese Schuhe, diese Handtasche, dieses Kleid, diesen Hut möchte ich haben. Aber der kostet 100 Euro. Zu teuer. Jetzt. Aber du hast Gott gesagt, du bringst den Zehnten und du willst, hast Gott, und plötzlich gehst du da irgendwo durch die Halle und den Supermarkt und plötzlich ist der Hut für 5 Euro herabgesetzt. Und die wissen gar nicht warum. Weil keiner kauft, es für dich reserviert. Weil du das gewünscht hast. Und ich sag dir, du solltest wünschen, wenn du das wünschst, das ist, wird für dich von Gott reserviert. Weil du dich an Gott beteiligst, beteiligt sich Gott an dir. Wenn du den Zehnten bringst, dann kriegst du die richtige Arbeit. Dann bekommst du Schutz, dann bekommst du Gesundheit. Dann bekommst du offene Türen. Plötzlich bitten die Leute, du kannst gar nicht so viel schaffen. Was und so weiter, an Aktionen und Tun und Taten. Der will was und der will was. Du musst dann sogar Terminkalender mitnehmen oder unterwegs, weil du so viele Aufgaben hast. Weißt du, dann führt der Herr dich zu den richtigen Menschen. Weißt du, dann, wenn du Gott den Zehnten gibst, beteiligt sich Gott an deinem Leben. Er führt dich, er leitet dich. Und dann kommst du mit den Leuten, die dich nicht ausnehmen, die dich nicht ausnützen, die dich nicht über den Tisch ziehen. Kommst du zu Leuten, zu ehrlichen Leuten. Weißt, Gott führt dich nicht zu irgendwelchen Lumpen. Glaub mir das. Gott führt dich zu Menschen, die wirklich auch dich belohnen für deine Arbeit und richtig bezahlen für deine Arbeit. Gib Gott dein Zehn, dein Beitrag und du wirst plötzlich Gunst bekommen. Weißt du, dass jemand dir was schenkt? Aber weißt du, ich lasse mir nicht schenken und geschenkte Sachen trage ich nicht. Weißt du, du musst auch demütig werden, dass du auch Dinge annimmst, geschenkt. Gott prüft uns manchmal. Weißt du, da kriegst du was geschenkt, ob du das annimmst oder nicht. Das ist dann eine Frage. Und wie geht man mit geschenkten Sachen an? Der Zehnte ist für mich so ein Türöffner zur Herrlichkeit, so dass Gott mich mein Leben, mein Horizont erweitert. Ich bilde mich weiter, lerne bestimmte Fähigkeiten in meinem Leben, was ich vorher gar nicht konnte. Plötzlich kann ich das auch. Weißt du, und Gott entwickelt uns dabei. Die Fenster des Himmels. Denk doch nicht, dass plötzlich die Wolken über dich aufgehen und dass plötzlich Gold runterregnet. Nee. So weit sind wir noch nicht und brauchen wir auch nicht. Ist auch nicht nötig. Aber Gott gibt dir Inspiration, Ideen. Und plötzlich sind Leute großzügig dir gegenüber und du bist großzügig anderen gegenüber und da wirst du wieder gesegnet, weil du großzügig bist. Da kommt eine Lawine des Segens zustande. Der Zehnte ist also kein Opfer. Opfer ist ein Almosen. Wenn du einem armen Menschen was gibst, das ist Opfer. Almosen. Und da heißt es, die linke Hand soll nicht wissen, was die rechte tut. Das ist Opfer. Aber der Zehnte ist kein Opfer. Der Zehnte ist genau berechnend. 10% von deinem Einkommen. Aber was machen viele Christen? Und wir sollen befreit werden vom Zögern. Wir haben einen Geist des Zögerns. Lohnt sich das? Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich echt? Steht das wirklich in der Bibel? Und ich kann dir sagen, vom ersten Blatt der Bibel bis zur letzten Seite in der Offenbarung im Neuen Testament ist der Zehnte überall drin. Und Gott hat den Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens gesetzt im Garten Eden und hat gesagt, bitte rührt das nicht an, das ist mein Baum. Und der Zehnte ist Gottes. Teil. das Gott gehört. Also nur nebenbei, ich will nicht über das Geld sprechen, Geld ist nicht das Thema, aber Befreiung umfasst alle Gebiete des Lebens. Weißt du, Zögern ist, wenn du immer davon redest, aber nichts tust. Ja, wir sollten was machen, wir sollten beten und wir beten nicht. Das ist Zögern. Also wir müssen erlöst und befreit werden vom Reden. Reden, dass wir Dinge sprechen und sagen und wünschen, aber nicht tun. Gott will uns zu Tatmenschen machen. Manche zögern dies und jenes, zum Beispiel das Taufe. Wir haben Taufe angesetzt. Ich weiß nicht, wann wir die nächste Taufe ansetzen werden. Vielleicht im nächsten Jahrhundert. Ich sage das nur. Ich warne. Du kannst natürlich überall getauft werden. Aber das ist eine Gelegenheit. Manche zögern und der Zug ist abgefahren. Ich wäre auch gerne dabei gewesen. Jetzt haben wir heute Vormittag hat jemand bei mir angerufen. Wann kommt Billy? Ich habe gesagt, der war da. Mei, ihr habt es nicht gewusst. Aber kriegt unsere Rundbriefe. Kannst nachlesen. Ihr habt nicht gewusst. Aber du siehst also, man informiert sich nicht. Und der Zug ist abgefahren. Du wirst, weißt du, viel verpassen, wenn du zögerst immer. Das Teufels liebstes Möbelstück ist die lange Bank. Später, andermal, wenn ich verheiratet bin, wenn ich ausgelernt habe, wenn ich meine Rente habe, wenn ich mal mein Haus gebaut habe, wenn ich ein Auto gekauft habe, wenn ich Führerschein habe. Das ist die lange Bank. Gott will dich von dieser langen Bank befreien. Viele sitzen und merken nicht, dass sie auf des Teufels liebstes Möbelstück sitzen. Lange Bank, sie zögern. Zögern macht dich rückständig. Du verlierst den Anschluss. Verstehst du, wenn du zu viel zögerst, den letzten beißen die Hunde. Du weißt, was es ist. Warum manche Christen so viele Anfechtungen haben. Ich sage euch ein Geheimnis. Die meisten Christen haben Anfechtungen. Satan greift sie an, weil sie nicht bei der Gemeinde, bei der Herde sind. Die treiben sich irgendwo so am Rand. Guck mal, wenn du so Filme, Tierfilme siehst, wenn Löwen eine Horde überfallen, sie überfallen nicht vorne die Horde, nicht in der Mitte, sondern die Nachzügler. Und alle, die so zögern, die werden verspeist vom Löwen und wundern sich, warum hat mich der Löwe angefallen? Warum habe ich Anfechtung mit dem Teufel? Weißt du, wenn du bei der Gemeinde richtig stehst, voll in der Gemeinde dich engagierst, voll im Reich Gottes dich engagierst, da hast du gar keine Zeit, an den Teufel zu denken. Und er kommt, da kann er nicht deine Gedanken manipulieren und die Gedanken einpflanzen. Der Teufel kann keine Gedanken lesen, aber der kann Gedanken einpflanzen. Hast du gesehen? Hast du gehört? Und schon ist dir so Pfahl im Fleisch eingepflanzt. Die Nachzügler, die haben so viele Kämpfe und sind Opfer von negativen Dingen, weil sie nachzügeln. Also, wenn du von Gott was haben willst, musst du vorne sein oder gar nicht. In der ersten Reihe und dann kämpfen für den Herrn und brennen für den Herrn. Aber die Halberlösten, die Trödler, Zögerer und so weiter, die bleiben zurück und die gehen dem Feind in die Falle und die Hände. Und Gott segnet auch die Faulen nicht. Er sagt, also wenn du bist, dann eifere für die Sache, sei brennend im Geist. Sei nicht schwankend, dich von jedem Wind dich bewegen lassen. Weißt du, die Zögerer haben immer Bedenken. Und du brauchst Befreiung davon, dass du zu viel nachdenkst. Zu viel Nachdenken ist auch Sünde. Zu wenig Denken ist Sünde und zu viel Nachdenken. Ich muss mal drüber nachdenken. Und schon hol dich der Feind ein, weil du zu viel denkst, ist der Zug abgefahren. Ich habe eines festgestellt, wenn Gott zu mir redet, muss ich sofort tun. Oder ich kann es vergessen. Sobald ich nachdenke, dann komme ich auf so verschiedene Gedanken, dass ich doch nicht tue. Weil dann wege ich ab, logisch. Weil dieses logische Denken bringt uns nicht weiter. Gott inspiriert uns, wir haben ein Rhema-Wort, Gott hat zu mir gesprochen und sie standen sofort auf und verließen die Netze. Hätten sie noch gewartet, hätten sie noch gefragt, den Vorgesetzten, Vater und Mutter gefragt, sollen wir mit diesem Nazarener da gehen? Die werden noch heute bei den Fischernetzen. Die Apostel, sie wären nie Apostel geworden. Aber sie standen sofort auf und sie haben spontan gehandelt. Sie haben nicht gewartet, bis man sie fünfmal anbettelt. Sie sprangen auf und sie gingen. Ohne Bedenken. Weißt du, viele sind unschlüssig und ziehen alles so in die Länge. Und dann geht der Heiland weiter. Wenn der nicht will, wir finden noch andere, sagt der Herr Jesus. Dann geht er auf die Landstraßen, dann geht er an die Hecken und Säulen und füllt mein Haus. Viele lassen sich viel zu viel Zeit für ihre Entscheidungen. Und dann werden sie schwächer und schwächer und schwächer. Weil der Teufel sorgt dafür, dass du die Freude, die Begeisterung verlierst, dass du nicht mitmachst und so weiter, dass du die Sache verschleppst. Das sorgt er dafür. Und plötzlich hast du die Gnade verspielt. Ach, was soll mir die Erstgeburt, dafür kann ich mir doch nichts kaufen, Esau. Und du siehst, wie leichtfertig er über die Sachen gegangen ist. Er hat sogar seine Erstgeburt verkauft an dem Jakob. Und natürlich, der Jakob war ein Gauner, hat ihn reingelegt, aber trotzdem, der war leichtfertig. Und du siehst, der Leichtfertige verliert seine Erstgeburt. Deshalb, halte, was du hast, dass niemand deine Krone raube. Gott gibt uns die zweite Chance, nützen müssen wir die Gelegenheit. Viele bedauern sich und bemitleiden sich und sagen, hätte ich bloß. Aber nichts ist schlimmer als Mitleid. Und ich würde fast Mitleid als Krankheit titulieren. Ist eine Krankheit, sich zu bedauern. Ach, ich habe es. Was hätte ich alles werden können? Du kannst befreit werden von diesem Verschleppen, von diesem Zögern. Du musst bereit sein, einfach nur, dass du deine Fehler eingestehst und sagst, ich mache den Fehler nicht noch ein zweites Mal. Ich will frei sein, ich will mich entfalten, ich will die Möglichkeiten nutzen, die Gott mir gibt. Diese angebotene Hilfe, die nehme ich an. Weißt du, wenn du die Hilfe Gottes annimmst, musst du dich auf einiges gefasst machen. Wenn du dem Herrn die Hand gibst, dann zieht er dich jetzt. Dann führt er dich jetzt. Dann kannst du dich mal sträuben zuerst. Nein, mein Kind, du kommst mit. Weißt du, es gibt manchmal ungehorsame Kinder oder Kinder, die rebellieren. Da muss die Mutter ziehen, da muss der Vater ziehen. Und manchmal werden wir von Gott gezogen, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob es dir gegangen ist. So, du bist auch manchmal gezogen worden, so vom Herrn. Gezogen in die Gemeinde, gezogen in den Dienst, gezogen. Plötzlich sitzt du da und bist mittendrin. Man muss sich was sagen lassen. In dem Moment, wo du Gott die Hand gibst und Jesus Ja sagst und den Heiligen Geist empfängst, musst du Ja sagen zu seinen Wegen. Plötzlich lebst du nicht mehr dein Leben, sondern sein Leben. Du gehst nicht mehr dein Weg, sondern sein Weg. Du bist befreit von deinem Weg. Dein Weg bringt dir sowieso nirgendwo hin. Dein Weg geht in die Irre. Du gehst verloren oder landest bei den Schweinen. Aber der Herr korrigiert dich und führt dich jetzt auf seinen Weg. Jetzt denkst du seine Gedanken. Ist total anders. Du musst nur mitmachen. Befreiung gibt es nicht ohne dich. Du musst dabei sein. Deshalb, ich habe gestern gesagt, alles, was Gott uns gibt, ist persönlich. Gott will uns persönlich haben. Gott will uns persönlich erlösen. Und wir müssen persönlich Ja zu Jesus sagen. Und dann übernehme ich die Verantwortung. Weißt du, Gott achtet auf mich. Will ich oder will ich nicht? Nicht kann ich. Weißt du, können tue ich gar nichts. Aber wir sind unfähig, alle miteinander. Aber Gott achtet nicht auf unsere Fähigkeiten, sondern auf unseren Willen. Und wenn du den Willen hast, kannst du alles. Dann kannst du alles, der Wille. Willst du mit dieser Frau, mit diesem Mann ziehen? Ja, ich will, Rebekka. Verstehst du? Und die hat den Isaac noch nie gesehen. Aber sie hat den Eindruck, ich ziehe mit diesem Mann, ich werde bei diesem Mann gut haben. Und sie zieht hin. Und das ist so der Weg, wie Gott uns führt. Da sagt er, so kann man heute nicht heiraten, man kauft keine Katze im Sack. Nein, aber früher hat man so geheiratet. Rebekka, gehst du, willst du mitgehen? Weißt du, und dann versucht der Bruder labern, ach Schwesterchen, bleib doch hier, wir wollen noch mit, wir werden dich nie wiedersehen. Damals gab es kein Internet und kein Handy und nichts. Verstehst du, wir werden dich nie wiedersehen. Haltet mich nicht auf, ich will gehen. Verstehst du, das ist diese Einstellung eines gesunden Christen. Ich will gehen, haltet mich nicht auf, stört mich nicht. Ich will gehen mit diesem Mann. Ich will gehen mit zu diesem Isaac. Und der Isaac kann nicht mehr erwarten. Weißt du, der Isaac spaziert schon auf dem Feld hin und her. Und wann kommt meine Geliebte, wann kommt meine Braut? Ich muss vorstellen, was das für eine wunderbare Begegnung dort auf dem Feld war. Rebekka und Isaac. Die haben beide gewartet. Weißt du, wenn du Gott nachfolgen willst, musst du lernen, und das ist das Stichwort, das Gott mir hier gegeben hat für dieses Thema, du musst lernen, dir selbst zu gehorchen. Befreiung hat etwas mit Selbstgehorsam, nicht Gottes Gehorsam. Weißt du, wir sind manchmal zu fromm, wir wollen Gott gehorchen. Hör auf, Gott zu gehorchen, wenn du dir selbst nicht gehorchst. Deinem Willen, deinem Verstand, deinem Gefühl, deinen Ansichten, deiner Logik. Wenn du da nicht gehorchst, wie willst du Gott gehorchen? Selbst gehorchen, deinem Herzen gehorchen, deinem Verstand gehorchen. Dein Verstand sagt, das ist Blödsinn, was du da machst. Das Geld ist falsch angelegt. Weißt du, das sagt dein Verstand, dein Inneres sagt es. Du musst lernen, deinem Glauben zu gehorchen. Ich glaube, darum rede ich, sagt Paulus. Also dieser Selbstgehorsam, deinem Willen zu gehorchen. Du gehorchst dir selbst, dann kannst du nachher sagen, lieber Gott, und weil ich mir selber gehorche, ich gehorche auch dir, so wie dieser römische Hauptmann. Also Jesus, du brauchst nicht zu mir kommen. Ich bin ein Soldat. Wenn ich einem sage, komm, dann kommt er. Wenn ich sage, geh, dann geht er. Sprich nur ein Wort und es wird geschehen. Du siehst also, dieser Mann hat Autorität gelernt, wusste, was Autorität ist, was Gehorsam ist, Selbstgehorsam, Selbstdisziplin. Die meisten Christen haben keine Selbstdisziplin, wenn sie ganz ehrlich sind. Untersuchen, nimm dir mal die Christen so unter die Lupe, brauchst du auch gar nicht unter die Lupe nehmen. Aber die haben keine Selbstdisziplin. In so vielen Sachen, die wissen nicht, wo ihre Grenzen sind, wo man aufhören muss. Das ist Selbstdisziplin. Selbstdisziplin ist, dass man seine Grenzen kennt. Du weißt, was du sollst, aber du tust nicht. Als Billy hier mal Predigt gehalten hat über Abnehmen, hat den ganzen Gottesdienst verwendet, nur über das Abnehmen zu predigen. Und dann ein paar Tage später kommt jemand zu ihm oder in einem Gottesdienst, also er hat gesagt, du sollst den Herrn fragen, was soll ich essen, damit ich abnehme. Und Gott will dir sagen, was du essen sollst, was gesund ist. Der Körper weiß, was du brauchst. Die Vitamine und die Spurenelemente und die Ballaststoffe. Der Körper weiß es. Frag den Herrn, was soll ich essen? Und das ging 3-4 Tage gut. Und dann kommt die Person und dann sagt, Bruder, das funktioniert nicht. Warum? Das schmeckt mir nicht. Was der Herr mir sagt, dass ich essen sollte, das schmeckt mir nicht. Verstehst du, so schlau ist es. So schlau ist man, das schmeckt mir nicht. Du fragst den Herrn, du weißt, was Gott will, aber das schmeckt dir nicht. Du steuerst dein Leben und nicht irgendein Chauffeur. Du lenkst und du kannst sagen, Herr, hilf mir, dass ich durchkomme. Und ihn als Fahrschullehrer zur Seite nehmen. Weißt du, der Fahrschullehrer hat einen Trick, der hat auch Bremse und Kupplung. Und so weiter. Und dann kann es sein, da gibst du Vollgas und der kuppelt aus, dass du kommst nicht weiter. Und so ist der Herr. Der Herr ist unser Fahrschullehrer. Der Heilige Geist ist unser Fahrschullehrer. Er drückt auf die Bremse und du möchtest weitergehen. Und blockierst das Auto und so weiter. Der Herr weiß, wie er mit dir umgehen soll. Und er hat auch noch im Spiegel und er sieht mehr im Spiegel, als du siehst. Der beobachtet auch dich. So, wir sind in der Gemeinde, im Reich Gottes, in der Fahrschule. Und Gott befreit dich von all den Ansichten. Ich kann schon fahren. Nein, du musst lernen, mit Gott umzugehen. Sich selbst beherrschen, sich Selbstkontrolle. Das ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Weißt du, so viele Menschen werden von Dämonen gesteuert, von faulen Gefühlen oder Gelüsten, vom Fleisch gelenkt. Weißt du, das Fleisch gelüstet? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin auch noch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und das Fleisch gelüstet, dein Ego ist da. Nicht dein Ich ist von Gott. Aber dieses Ego, ich, meins. Und sie haben mich verletzt, sie haben mich nicht gegrüßt, sie haben mich verachtet, sie haben mich links liegen gelassen. Mich, mein und mir. Dann meine Sünden steuern mich, meine Vergangenheit, mein Hass, mein Ärger, meine Bitterkeit, meine Ängste, meine faulen Kontakte, die ich habe. Weißt du, das sind Dinge, ich muss davon befreit werden. Deshalb, ich spreche von diesen Dingen, wo Gott dich lösen soll. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Geschwister, das sind die Dinge. Mein Ego. Viele sind fremdgesteuert und die merken gar nicht. Die denken, die laufen. Ja, die laufen, aber sind fremdgesteuert. Und du musst aufhören, fremdgesteuert zu werden. Auch Gott will dich nicht fremdsteuern, dass du sagst, ja, ich gehe nur, wie der Herr mir sagt. Nein, der Herr gibt dir den Impuls. Der Herr redet zu dir. Und du gehst. Und du fährst. Und du machst. Aber der Herr redet zu dir. Weißt du, du bist nur der Mittelsmann, der Übertrager. Aber ferngesteuert? Nein, du kannst jederzeit bei Gott Nein sagen. Und er wird nicht böse sein, er wird traurig sein. Er wird weinen vielleicht, so wie er über Jerusalem geweint hat. Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen und ihr habt es nicht gewollt. Dann macht halt nächstes Mal nochmals einen Anlauf. Weißt du, du musst all diesen Agenten Satans selber kündigen. Da musst du hinsetzen und einen Zettel schreiben, hiermit kündige ich meinen Kränkungen, meinem Ärger, meinen Verletzungen. Weißt du, du musst diese ganzen Untugen rauswerfen. So leget ab, was nicht taugt, steht in der Bibel. Solange du das nicht tust, solange du selbst nicht kündigst, niemand anders kann für dich kündigen, außer du. Du hast es aufgenommen und du musst deine Untermieter auch kündigen. Wenn der Herr das aufgenommen hätte, diesen Mieter, und reingelassen hätte in dein Leben, dann wäre es okay, dann muss der Herr das machen. Aber du hast diese Untugend angenommen und du musst lernen, diese Untugend abzugeben. Gott tut nichts ohne dich und mich, er braucht uns. Weißt du, das wäre sonst Vergewaltigung. Das wäre Fremdsteuerung, wenn Gott uns sagt, also ich mache das schon für dich. Weißt du, dann nimmt er unseren Willen weg, unsere Entscheidung weg. Und wir sind vergewaltigt und wir sind genug vergewaltigt in dieser Welt. Paulus sagt, was ich nicht tun will, das tue ich. Und was ich tun will, das tue ich nicht. Ich elender Mensch. Wer wird mich erlösen von dem Zwang und Druck der Sünde? Und dann, wenn er Römer 8 ist nachher, so ist nichts mehr verdammlich, sondern die, die in Jesus Christus sind. Weißt du, Gott nimmt dir gewaltsam nichts weg. Er nimmt dir deine Spielzeuge nicht weg, es sei denn, du gibst es ab. Aber manche spielen noch oder haben noch als Erwachsene Schnuller und brauchen noch einen Schnuller oder Teddybär oder Bärchen. Weißt du, ohne deine Einwilligung macht Gott nichts. Er löscht in deinem Leben nichts aus, ohne deine Einwilligung, dass du sagst, bitte Heiland, lösch mir diese Erinnerung, diese blöde Erinnerung, diese blöde Begegnung, diese blöde Erfahrung, diesen blöden Gedanken aus meinem Leben raus. Wenn du ihn bittest, er wird es tun. Er nimmt dir nichts weg. Nein. Er regelt auch in deinem Leben nichts, was du nicht geregelt haben möchtest. Wir müssen ihn also um diese Dinge bitten, ernstlich bitten, Herr, regle mir meine Verhältnisse, regle meine Situation, regle meine Gesundheit, regle meine Einstellung, regle, weißt du, und Gott weiß, wie er dich dann einstellen kann. Aber du musst ihn darum bitten, ihn an deine Maschine ranlassen, einverstanden sein. Weißt du, es muss aus deinem Herzen kommen, dein Entschluss. Dein Entschluss muss aus dem Herzen kommen. Und du musst bereit sein, einfach zu sagen, Herr, dein Wille geschehe. Aber ohne dich, ohne deine Einwilligung passiert nichts. Jesus wurde erst vom Engel gestärkt, den Weg nach Golgatha zu gehen, als er das dritte Mal sagte, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und sogar Jesus musste dreimal beten. Und er war der Sohn Gottes. Er war natürlich im Fleisch. Als Sohn Gottes, Menschen, Sohn Gottes und in einem. Aber er war immer noch Mensch und muss als Mensch bitten, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Der Geist Gottes muss dann die Kontrolle übernehmen, aber der Heilige Geist übernimmt erst die Führung, wenn du ihm erlaubst. Ja, ich möchte in Zungen beten und Gott loben und preisen in neuen Sprachen. Das kannst du, sollst du. Aber du musst Gott deine Zunge zur Verfügung stellen. Glaub doch nicht, dass der Heilige Geist deine Zunge anfängt zu wedeln und zu bewegen. Nein, du musst deine Zunge Gott zur Verfügung stellen und sagen, jetzt rede. Und egal, was jetzt rauskommt, mir ist vollkommen egal. Ich spreche jetzt in anderen Sprachen. Meine Zunge muss reden, meine Lippen, meine Stimmbänder. Aber ich muss mich Gott zur Verfügung stellen. Der Glaube kommt aus der Predigt. Weißt du? Ich muss aber predigen aus dem Wort Gottes. Ich muss das Wort Gottes annehmen und mich inspirieren lassen und dann übertragen. Und das Wort Gottes wirkt befreiend, Leute. Das Wort Gottes wirkt befreiend. Warum manche nicht frei werden, ist, weil sie zu wenig das Wort Gottes lesen, zu wenig das Wort Gottes ernst nehmen, zu wenig das Wort Gottes verinnerlichen. Wie gefällt die Maria? Ich bin nicht katholisch. Aber die Maria gefällt mir. Und die Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Bewegst du auch die Predigt, die Gedanken, die Impulse, die Inspiration, die Gott dir gibt in deinem Herzen. Wie hat sie dir das gemacht? Beim Kochen, beim Rühren, beim Wickeln. Alles. Oh, was hat der Heiland gesagt? Was hat der Heilige Geist gesagt? Was hat der Simon gesagt? Was hat die Hannah gesagt? Was hat die Elisabeth gesagt? Weißt du, die hatten nicht so dicke Bibel wie wir heute, aber sie bewegte das Wort Gottes in ihrem Herzen. Und du solltest morgens, wenn du aufstehst, ein Bibelwort lesen und dieses Wort verinnerlichen. Sie bewegt es in ihrem Herzen. Dort ist es, wo das Wort Gottes Wurzeln schlägt und Knospen schlägt und Frucht bringt. Gottes Wort spricht unsere Sprache. Gottes Wort spricht die Wahrheit bei uns an. Weißt du, wenn ich dir sage, das und das, dann sagt er, was erlaubt er sich hier. Aber in der Bibel sagt, die ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Und ja, das Papier ist geduldig. Aber der Herr, das hat Gott vor 2000 Jahren schon dem und dem offenbart. Und wenn er das dem und dem offenbaren konnte, kann er es ja auch mir auch offenbaren. Jemand schrieb mir vorgestern, ja, vorgestern war es. Jemand schrieb, bete, bete, bete. Und das unterstreicht er noch. Bete, bis Gott vom Himmel spricht und ich warte ein Wunder, ich erwarte ein Wunder, ich brauche ein Wunder. Bete, bete, bete. Ich muss jetzt sagen, ich habe ihm zurückgeschrieben, bete selbst. Verstehst, andere sollen beten. Bete, bete, bete. Und das nur dick unterstrichen. Er kann lang warten. Da wird nichts passieren. Er muss beten. Was sagt die Bibel? Wenn du ein Problem hast, geh in deine Kammer, schließ die Tür zu und red mit Gott. Und der das Verborgene sieht, wird öffentlich vergelten. Bete, bete, bete. Ich habe mich erschreckt. Also ganz dick dann die Mail ankam. Weißt du, ich muss selbst beten. Bittet und es wird gegeben. Klopft an und es wird aufgetan. Gott ist ein persönlicher Gott. Ich kann, weißt du, ich kann unterstützen, mitbeten. Das kann ich. Aber, dass ich so wie einen Druck bekomme und ich muss, also jetzt, bete, bete. Ich muss selbst Entscheidungen treffen. Für mich kann niemand sich entscheiden, außer ich selbst. Und wenn jemand über mich sich entscheidet, das ist Vergewaltigung. Das ist Manipulation. Das ist Dominanz. Das ist unbiblisch, das ist teuflisch. Das ist Diktatur, das ist Tyrannei. Ich muss mich entscheiden. Und ich muss anfangen, Gott zu gehorchen. Und ich habe mich entschieden, als ich Jesus mein Leben gab, habe ich mich entschieden, Jesus, ich will dir nachfolgen. Und wenn du mich gebrauchen kannst, will ich gerne dir dienen, wenn ich was kann. Und ich musste lernen, Gott zu dienen auf verschiedene Arten und Weisen. Weißt du, leere Worte, leere Ideen, leere Gebete sind nutzlos. Leere Ideen, ich will Gott dienen. Weißt du, das muss mit Leben gefüllt werden. Und wir müssen ganz klein anfangen, so in Salamitechnik, in kleinen Schritten. Anfangen, in kleinen Stücken anfangen. Die meisten Menschen sind innerlich zerbrochen, aber diese Zerbrochenheit ist nicht von Gott. Oh, ich habe versagt, ich bin nichts geworden und so weiter. Weißt du, wir haben versucht, alles in eigener Kraft zu machen. Und auch das ist verkehrt. Gott will uns befreien durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist, indem er uns die Kraft gibt von innen heraus. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Und wir müssen viel mehr mit dem Heiligen Geist rechnen. Viel mehr, sonst schaffen wir das nicht. Weißt du, diese ganze Wiederherstellung. Alle möchten wiederhergestellt werden. Alle möchten wieder Power-Leute sein, Supermann und Superfrau. Aber wer ist bereit, von innen her anzufangen, mit Gott zusammenzuarbeiten? Wir sollen ja Gottes Mitarbeiter sein. Und ich meine nicht, dass wir auf die Straße gehen und missionieren, sondern zuerst mal vor unser eigenes Haus zu kehren, vor unseren inneren Schweinehund rauszuwerfen und einen Stall zu reinigen. Weißt du, Gott will an das Innere und nicht an das Äußere. So viele versuchen sich von außen, sich schön zu machen, aber das interessiert den lieben Gott nicht. Gott sagt innen drin, wie sieht's in deinem Herzen aus? Und dann belügen sich viele Menschen und meinen also, ich bin perfekt, bin in der Gemeinde, lese aus in der Bibel, bete und singe. Weißt du, Gott will nicht dein Gesang und dein Gebet, sondern Gott sagt, zerreißt eure Kleider und nicht eure Herzen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, so. Weißt du, wenn in deinem Leben Harmonie ist und der Friede Gottes, Ausgeglichenheit, der innere Mensch wieder hergestellt wird und wenn der innere Mensch mal steht, da wird es auch außen herum gebaut. Plötzlich passiert es auch von außen was. Dann merkt man, du, mit dem stimmt was. Der zieht sich anders an, der läuft anders, der reagiert anders, der hat eine ganz andere Haltung. Der macht nicht mehr überall mit. Das ist auch ein Zeichen, du bist frei geworden. Du kannst Nein sagen. Und dein Nein ist Nein und dein Ja ist Ja. Weißt du, in unserem Leben müssen die Prioritäten stimmen. Und wir haben die alle durcheinander gebracht. 9 ist 1 und 1 ist 10. Wenn du das Reich Gottes an erster Stelle setzt, dann fällt alles ganz anders aus, entwickelt sich ganz anders. Dein Leben wird sorgenfrei. Weißt du, dann bist du unter einer anderen Autorität. Dann sorgt der Herr für dich. Dann gehst du seinen Weg. Dann tust du seine Werke. Nicht mehr deine Werke, aber das werden deine Werke sein. Aber du tust seine Werke. Dann hat dein Leben ganz andere Qualitäten. Und das ist Befreiung, dass du aus diesem Ramsch, aus diesem Sumpf, aus diesem Dreck da rauskommst. Weißt du, sauber gemacht wirst und dann fängst du ganz neu an zu funktionieren. In Lukas 13, Vers 10 und folgende Verse, da ist eine interessante Heilung, Heilung am Sabbat, eine ganz sonderbare Befreiung. Und was Befreiung ist und wie Befreiung kommt und wie Befreiung passiert, da will ich dahin kommen, vielleicht hilft es dir ein bisschen. Da heißt es, am Sabbat lehrte Jesus in der Synagoge und dort saß eine Frau, pucklig, mit einem krummen Geist. So saß sie da, sie hat einen krummen Dämon gehabt. Also es gibt auch krumme Dämonen, also die Menschen bedrücken. Einfach, die sehen nur noch unten, nur noch den Boden und die sehen gar nichts mehr. Die gehen schon fast auf alle vier. Und Jesus ist in der Synagoge und lehrt und predigt, so wie ich das hier heute Abend mache, und lehrt in der Synagoge. Und dann sagt er, du Frau da hinten mit dem krummen Geist, steh auf, richte dich auf, gerade. Und hör mal, was da passiert. Ihr Rücken ward verstümmelt und sie konnte nicht mehr aufrecht gehen, so steht es in dieser Geschichte. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist frei von deinem Leiden. Und er legte ihr die Hände auf und im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott. Das war in der Synagoge am Sabbat, diese Heilung. Dann kommt doch der fromme Synagogenvorsteher und ist empört und sagt, Jesus, was tust du da? Du heilst am Sabbat diese Frau hier mit ihrem krummen Geist. Und er sagte zu den Leuten, Leute, wenn ihr Heilung braucht, kommt andere Tage, es muss nicht unbedingt am Sabbat sein. Da steckt eine ganz große Wahrheit für uns heute drin. Ich will etwas darüber sagen. 6 Tage sind zum Arbeiten da. Kommt an einem dieser Tage und lasst euch heilen und nicht am Sabbat, an diesem hochheiligen Tag. Und der Herr erwiderte, und jetzt hör mal zu, was da passiert. Lies mal in deiner Bibel nach. Ihr Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zu Tränke? Diese Tochter Abrahams, diese krumme Frau, diese Tochter Abrahams aber, die Satan schon seit 18 Jahren gefesselt hatte, sollte sie nicht am Sabbat davon befreit werden, nicht befreit dürfen? Durch diese Worte wurden alle seine Gegner beschämt. Das ganze Volk aber freute sich über all die großen Taten, die er vollbrachte. Jesus hat nicht nur diese krumme Frau geheilt, Gott hat andere auch, die da waren im Gottesdienst, am Sabbat, geheilt. Sollte diese Tochter Abrahams am Sabbat nicht von dieser Fessel befreit werden dürfen? Diese Frage. Du darfst befreit werden. Und zwar, jetzt pass auf, was Gott mir aufgeschlossen hat. Weißt du, die Woche hat 7 Tage. 6 Tage sollst du arbeiten. Und am 7. Tag sollst du im Haus Gottes sein. Das Haus Gottes ist der Platz, wo Heilung passiert. Die Frommen sagen, ja, 6 Tage, da könnt ihr da kommen, zu eurem Doktor. Aber Jesus sagt, nein, ich bin hier. Am Sabbat, im Haus Gottes, da will ich euch heilen. Geschwister, es ist ganz arg wichtig. Weißt du, es ist ganz arg wichtig, dass wir wissen, die Gemeinde, der Gottesdienst ist zur Heilung da. Nicht zur Unterhaltung. Und nicht, dass man über Theologie und Herrgott und was weiß ich, über Himmel und Hölle und Teufel spricht. Weißt du, es ist ein Tag, den Gott uns gegeben hat zum Beten, zum Ausruhen und unsere Sünden zu bekennen. Weißt du, wir machen 6 Tage. Irgendwann, wir machen da einen Fehler. Jeder macht einen Fehler. Und dann kommen wir im Gottesdienst und ich darf meine Sünden, meinen Fehler Gott bekennen. Heiland, ach, der Montag war nicht so gut. Am Donnerstag hat's gekracht. Und so weiter. Und wir dürfen diese Fehler Gott bekennen. Im Gottesdienst werden wir befreit von der ganzen Woche, was passiert ist. Das ist so wichtig, der Gottesdienst der Woche. Irgendwo, einen Gottesdienst solltest du haben, wo du hingehst. Wir sind so begnadigt, wir haben Freitag Gottesdienst, Samstag Gottesdienst, Sonntag Gottesdienst, Mittwoch Gottesdienst. Also du kannst dir aussuchen. Aber du sollst einen Tag haben, wo du sagst, ich gehe in die Gegenwart Gottes. Sollte nicht die Tochter Abrahams, also das Kind Gottes, befreit werden am Sabbat? Was denkt ihr? 18 Jahre leidet sie schon darunter. Wenn wir also... Während diesen 6 Tagen irgendwas anstellen und so weiter, dann kommt der Sonntag. So jetzt für uns Christen. Wir haben nicht Sabbat. Ist uns nicht wichtig. Sabbat ist für die Juden gegeben worden damals und die haben sowieso nicht gehalten, deshalb sind sie in 70 Jahren in die Gefangenschaft geführt worden. So, die ersten Christen kamen am ersten Tag der Woche zusammen. Das ist der Sonntag jetzt. Da kam, weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist, weil Gott hier was Neues angefangen hat, weil Ostern passiert ist, am ersten Tag der Woche. Und das ist ein Geheimnis, die kam am ersten Tag der Woche. Wenn du am ersten Tag der Woche Gott begegnest, am Sonntag, dann ist die ganze Woche gelaufen. Weißt, so wie der Anfang ist, so ist die ganze Woche. So ist das, wie der Anfang ist, so ist das ganze Jahr. Weißt du, wie die erste Ernte ist, so ist die ganze Ernte. Der Sonntag, die begegnen Gott und deshalb konnten sie am Montag und Dienstag und Mittwoch und Donnerstag freudig arbeiten. Es ist für mich interessant, die Offenbarung, die Apokalypse. In der Offenbarung, da heißt es, und Johannes sah den Herrn. Das erste, bevor er den Antichristen sah, die falschen Propheten, Harmageddon sah, die Hure Babylon sah und all den ganzen Unfug sah, hatte den Herrn gesehen. Und er war ergriffen, ich lag wie tot zu Boden. Ich habe den Herrn gesehen. Und erst als er das erlebte, konnte er alles andere verkraften. Und Geschwister, deshalb ist es so wichtig, dass wir am ersten Tag der Woche, am Sonntag, als Kinder Gottes, den Herrn sehen, dem Herrn begegnen. Dann kann man alles andere verkraften, was jetzt kommt. Das kriegen wir schon irgendwie in den Griff. Sie nützen also diesen Tag, um vor Gott zu treten, Fehler zu bekennen, wenn welche da waren, sich zu versöhnen und so weiter, auf das Wort Gottes zu hören, sich inspirieren zu lassen. Und ihr Inneres wieder ganz neu zu motivieren, mit dem inneren Frieden nach Hause zu gehen, wie sie dem Herrn begegnen. Uns wird der Herr diese Woche durchtragen. Egal wie schwierig die Wege sein werden, wo wir hingehen werden, Gott wird uns durchtragen. Sie kamen am ersten Tag der Woche zusammen und sie bekamen von Gott dort Kraft und Stärke, wurden voll Heiligen Geistes und sie blieben im Gottesdienst. Weißt du, es gibt Gottesdienste, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber in manchen Kirchen, orthodoxe Kirchen und so weiter, man kommt nur da, man sagt Gott guten Tag und dann geht man wieder. Man ist da gewesen. Aber für mich ist auch wichtig, dass du von Anfang bis zum Schluss im Gottesdienst da bist und dass du den Segen der Gemeinde mitnimmst. Wir sollten gesegnet in den Alltag hineingehen. In den ersten, zweiten, dritten, vierten Tag oder welchen Tag auch immer. Weißt du, der Tag Gott zu begehen, ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Psalm 118, Vers 24. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns freuen. Und wenn du dann aus der Gegenwart weggehst, ach, der andere Christ kann mit dem Puckel runterrutschen. Die Hure Babylon, lass sie machen, was sie wollen. Die wird untergehen. Und dann die ganze Trübsalzeit und die ganzen Zornschalen und die ganzen Gerichte. Johannes konnte all das verkraften. Er hat den Herrn gesehen. Geschwister, wir haben nur deshalb so viel Probleme, weil wir den Herrn am ersten Tag der Woche nicht gesehen haben. Weil wir rausgegangen sind in den Alltag, in unseren Kämpfen und so weiter und wir haben Gott nicht gesehen, Gott nicht gehört. Die Berührung fehlt uns. Der Auferstandene ist uns nicht begegnet. Und wir brauchen den Auferstandenen. Wir brauchen die Befreiung von der Woche. Die Woche braucht Befreiung, dass wir nicht das als eine Last sehen, sondern als Lust. Und jetzt gehen wir hinaus zum Fischen, zum Jagen, zum Bauen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Ein Mensch ist mehr als diese, als Schaf oder der Esel. Diese Tochter Abraham sollte am Sabbat, sollte die nicht geheilt werden? Sollte sie nicht Erlösung bekommen? Weißt du, Gott will uns in jedem Gottesdienst dienen. Ich finde es fantastisch. Er will uns begegnen in jedem Gottesdienst. Und jeder Gottesdienst ist nicht für Gott da, sondern der Gottesdienst ist für mich und dich und uns da, dass Gott uns begegnet. Hier war der Herr da. Halleluja. Mein Bruder, meine Schwester lebt. Weißt du, der Gottesdienst hat so viele Aspekte. Mir reicht, würde die Zeit nicht reichen, um alles zu beschreiben. Aber weißt du, wir werden ermutigt. Ach, mein Bruder ist auch noch da. Der kämpft auch noch. Der ist auch noch nicht verloren. Oder die Gemeinde steht immer noch da. Und die Gemeinde, die trafen sich da in ihrem Gemeindezentrum auf dem Söller, wo sie auch immer waren. Hier erlebten sie die Gegenwart Gottes, die Güte Gottes. In jedem Gottesdienst erlebten sie ein Stück Wachstum, Stück Entwicklung, Stück Ermutigung, ein Stück Ansporn, ein Stück Motivation. Sie erlebten immer stückweise. Deshalb, du musst in jedem Gottesdienst sein, immer wenn es möglich ist, einfach da sein, damit du gesegnet wirst und damit du wieder ein Stück nach vorne kommst, wieder ein Anschubs. In der Gemeinde geschieht Anbetung, man betet den Höchsten an, man gibt Gott die Ehre, man preist ihn. In der Gemeinde geht es um Gott und nicht um uns. Weißt du, wir müssen aufpassen, warum wir in der Gemeinde kommen. Wenn du nur wegen mir in der Gemeinde kommst, bleib lieber zu Hause. Bleib lieber zu Hause und schlaf dich aus. Aber du solltest wegen Gott in die Gemeinde kommen und nicht wegen Bruder und Schwester. Und nicht nur zu sehen, ja, ich bin auch noch da. Nein, Oder damit du von Leuten gesehen wirst, dann hast du deinen Lohn dahin. Du solltest wegen dem Herrn kommen. Was du tust, du solltest wegen dem Herrn tun. Du solltest sagen, Herr, ich will dir gefallen. In katholischen Gegenden oder in manchen anderen Gegenden, hier im Westen, bei uns in Berlin, das ist nicht so. Aber weißt du, wo Leute religiös sind, da wird das beste Kleid angezogen für den Herrgott. Da kommt man nicht mit zerlumpten Jeanshosen. Wenn du nichts anderes hast, Gott segne dich. Aber dann wirst du welche neue Hosen bekommen. Irgendwie jemand wird spendieren, wenn er sieht. Aber man kommt nicht wie ein Lump zum Herrn, man kommt wie ein König zum Herrn. Wie ein Edelmann oder Edelfrau. Das Beste ist gerade gut genug für unseren Gott, wenn wir in den Gottesdienst kommen. Nicht nur um Kleider zu zeigen. Natürlich, die Korinther Gemeinde hat es überspannt und übertrieben. Dann haben sie sich geputzt und aufgeputzt. Und Paulus muss sagen, der vernünftige Gottesdienst, Timotheus sagt es denen, ist nicht mit Ohrenspangen. Und die Frauen haben sich dann so geschmückt, dass sie hat eine der anderen übertrumpft. Fast wie eine Modeschau war das dann am Schluss. Paulus sagt, eure Schönheit soll eine innere Schönheit sein, nicht eine äußere Schönheit. Natürlich, die Gemeinde ist kein Modeschau, kein Ort, wo wir in Mode die besten Kleider zeigen, aber wir sollten das Gute für den Herrn präsentieren. Befreit von falschen Vorstellungen, von falschen Ideen. Du, Befreiung ist mehr, du kannst befreit werden, aber durch das Wort Gottes, es muss dir gesagt werden, es muss darauf angetippt werden. Die Gemeinde ist sehr wichtig, da trifft man sich, da ist die Familie Gottes da, da liest man aus dem Wort Gottes. Du kannst natürlich auch zu Hause die Bibel lesen, aber es ist ganz was anderes, ob im Hauskreis oder zu Hause in der Gemeinde. Da sind wir Gäste. Da sind wir Gäste, da sind wir nicht mehr nur, das ist mein Haus. Morgen treffen wir bei mir. Nein, in der Gemeinde treffen wir uns in der Gegenwart Gottes. Es ist sein Haus. Es gibt, ich weiß nicht, ob du schon von Termiten was gehört hast, aber es gibt diese Termiten, das sind ganz kleine, winzige Wesen, Lebewesen, kleine Tierchen. Viel zu schwach. Die Termiten sind viel zu schwach als Einzelne. Sie können nichts bewegen. Sie leben aber in großen Kolonien, diese Termiten. Und sie schaffen so einen riesigen Bau und sogar so hart und so stabil, dass selbst ein Elefant kann nicht zerstören. Das machen diese kleinen Termiten. Und das Geheimnis ist, sie arbeiten zusammen. Sie arbeiten zusammen. Und so sollen wir Menschen sein, dass wir zusammenarbeiten. Und die Bibel sagt, wo zwei oder drei eins werden, was sie bitten. Schon die alten Leute von Babel haben gewusst, wir wollen uns einen Namen machen, wir bauen einen Turm. Und Gott hat gesagt, was die sich vornehmen, das werden sie durchführen. Das ist der Mensch. Was der Mensch sich vornimmt, das wird er erreichen. Die wollten auf den Mond und die sind auf den Mond gekommen. Die werden das machen. Und so sind die Termiten. Einigkeit macht stark und Uneinigkeit zerstört eine Sache. Deshalb, wenn du dem Teufel dienen willst, versuch nur Uneinigkeit, Streit und Zwietracht zu sehen, dummes Geschwätz zu verbreiten, dann bist du das beste Werkzeug Satans. Und dann wunderst dich, warum habe ich keinen Frieden, keinen Erfolg und keinen Segen? Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann wird dir alles andere zufallen. Du wirst Essen kriegen, das geht nämlich anschließend um Essen und Trinken. Dann wird Gott für dich sorgen, wenn das Reich Gottes dir an erster Stelle steht. Dann wird Gott für dich sich kümmern. Dann wird er dir beistehen. Dann wird es in der Gemeinde passieren. Du, hoch mal, heute gibt es dort und dort ein Sonderangebot. Und da rennen alle hin, weil irgendjemand entdeckt hat. Eine Beute. Verstehst du? Und so sagt einer dem anderen. Deshalb ist die Gemeinde auch da, dass wir uns einander beraten und einander behilflich sind. Einander unter die Flügel greifen, einander unterstützen. Allein wirst du vieles nicht schaffen. Deshalb, du brauchst auch Befreiung von dir selbst. Von dir selbst, ich lasse mich nicht helfen, ich kann das alles allein machen. Und Gott wird dir zeigen, wie lange du allein wursteln kannst und wie lange du allein dahin vegetieren kannst. Du kannst nicht allein existieren. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen einander. Du bist für den anderen da und der andere ist für dich da. Natürlich soll mich niemand kommandieren und mir Vorschriften machen. Mich kann und darf nur Gott kommandieren und nicht der andere. Das ist ganz arg wichtig, dass wir die Grenzen kennen. Wo sind meine Grenzen? Wir sind der Tempel des Herrn, sagt die Bibel. Und der Tempel des Herrn wurde aus unbehauenen Steinen gebaut. Weißt du, wie man so aus dem Fels geholt hat, so hat man den Stein auf Stein gefügt. Das war der erste Tempel. Und der war mal krumm, der ist ein bisschen anders gewachsen. Und jeder Christ ist anders gewachsen, jeder Mensch ist anders gewickelt. Und dann hat Gott noch erlaubt, nicht mit Pech und Mörtel zusammenhalten. Gottes Werk war ein Flachbau, kein Turm wie in Babel, keine Pyramide. Und da war jeder individuell. Geschwister, wir müssen tolerant sein, dem anderen gegenüber und den anderen so sein lassen, wie Gott ihn geschaffen hat und wie Gott ihn gewollt hat, wie Gott ihn angenommen hat. Und du sollst in der Berufung bleiben, in der Gott dich berufen hat. Ging natürlich um Heirat und Nicht-Heirat. Wenn jemand als Single berufen wurde und denkt, ich bleibe jetzt Single, bleibe ich Single, dann musst du nicht sagen, also Bruder, Schwester, du musst heiraten, auch wenn du noch so tolle Party machen könntest. Du hast vom Herrn die Weisung, ich möchte allein bleiben, möchte mit Gott leben. Wenn ich so sehe, wie viele Ehen kaputt gehen und was alles so passiert, bleibe ich allein. Aber wenn Gott dich zu Heirat berufen hat und dann sagst, ich halte nicht mehr aus, dann solltest du heiraten. Und er sollte sich nicht von denen manipulieren lassen, die Single sind und sagen, weißt du, wir predigen das Zölibat, also du bleibst allein, du dienst dem Herrn, du bist mit dem Herrn verheiratet. Weißt du, wir dürfen und können nicht einander Vorschriften machen. Der Heilige Geist muss uns führen. Jeden individuell. Das ist mir wichtig, dass ich das hier sage. Also befreit von der Meinung, von der Kritik, Geist, dass du das sagst, komm, das haben mir schon so viele gesagt. Dass du hier rein und rauslässt und dir gleich nicht gleich da irgendwie schlechtes Gefühl oder Gewissen machst. Weißt du, der Teufel versucht uns mit schlechtem Gewissen kaputt zu machen. Also vielleicht bin ich doch so falsch und bin nicht richtig. Weißt du, in der Gemeinde kommst du zusammen, um aufzutanken. Hier kriegst du Kraft, wieder Motivation. Der Pastor sagt wieder, die Richtung geht's. Da gehen wir, liebe Geschwister, und bitte hört auf, einander zu kommandieren und zu kritisieren und aneinander zu nörgeln. Tragt einander, betet füreinander, sorgt füreinander. Guckt, dass ihm gut geht. Also Gutes kannst du nie genug tun. Aber Schlechtes soll es aufhören. Gemeinsam bewegen wir wie Termiten riesige Mengen an Material, können missionieren, können Reich Gottes bauen, können das Evangelium in alle Welt hinaustragen. Und das tun wir. Weißt du, gemeinsam setzen wir Zeichen am Leib Jesu Christi. Gemeinsam arbeiten mit der Sache, was Gott uns gegeben hat. Und da sind wir stark. Und gemeinsam warnen wir uns. Weißt du, wenn irgendwo Gefahr ist, irgendwo eine Falle ist, wir warnen uns gemeinsam. Deshalb, du musst von dir selbst befreit sein und sagen, ich lass mich nur vom Heiligen Geist leiten. Aber der Heilige Geist ist in deinem Bruder, deine Schwester. Dort ist der Heilige Geist. Aber gemeinsam. Weißt du, du kannst die ganze Woche wohltun, hat der Pharisäer gesagt. Da könnt ihr die ganze Woche kommen und heilen. Nein, aber Gott will am Sonntag, an seinem Tag. Es ist ja sein Tag, der Tag des Herrn. Verstehst du? Tag des Herrn. Und der Werktag ist unser Tag. Da kannst du, ich habe 3-4 Jahre bei einem Rabbiner Unterricht genommen, 1-2 Mal in der Woche, damit ich Judaismus und Hebräisch und so weiter ein bisschen aus erster Hand wissen lerne, und das war ein ganz starker Rabbiner, großer Rabbiner. Und dann hat er gesagt, wir Juden, was steht da so, wir Juden, wir arbeiten 6 Tage, als wenn es keinen Gott gäbe, aber am Sonntag, da tun wir nicht mal einen Handschlag. Da sind wir nur für Gott da und für unsere Familie. Und der hat natürlich nicht einmal gekocht am Sonntag. Der wollte nur am Sonntag für Gott sein. Und ich fand das ganz toll. 6 Tage, du darfst arbeiten. Das hat Gott gesagt, 6 Tage sollst du sogar arbeiten. Und am 7. Tag, so wie Gott ruhte von ihren Werken und etwas anderes tun. Viele Leute sehen Gottesdienst als Strafe. Das, wo sie absitzen müssen. Nein, nein, Gott will dich hier inspirieren, dich bewegen. Und da erfährst du etwas Neues über die Existenz Gottes. Weißt du, ich weiß nicht, ob es dir geht, aber ich versuche jedes Mal, wenn ich etwas rüberbringe, etwas Neues, was Gott mir aufschließt in meiner Meditation, in meinem Nachdenken über Gott. Und das gebe ich weiter. Und ich denke, Mensch, das habe ich doch gar nicht so selber gewusst, dass es sowas ist oder so gibt. Du kriegst immer Impulse, stückweise. Du kriegst stückweise Impulse in jeder Predigt. Und du merkst, so, ich wachse. Du nimmst zu an Gnade und Weisheit, an Gunst. Albert Schweitzer hat einmal gesagt, die größte Entscheidung deines Lebens liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Deine Geisteshaltung änderst. Albert Schweitzer. Indem du Jesus und den Heiligen Geist aufnimmst und dann deine Geisteshaltung änderst. Dein Denken änderst, in welche Richtung auch immer. Weißt du, der liebe Gott zeigt dir, wie man hilft. und wie geholfen werden kann. Und er gibt uns Anleitung zur Selbsthilfe. Weißt du, der liebe Gott füttert uns nicht, sondern er zeigt uns, wie man Fische fängt und sagt, hier ist ein Angelhaken, hier ist ein Wurm und jetzt gehst du und fischst. Genau das ist, was Gott will. Nicht, dass wir immer unterstützt werden und dass wir wieder eine milde Gabe bekommen. Nein, das ist nicht Gottes Absicht, dass wir ständig da nonstop versorgt werden durch soziale Hilfsstationen. Das habe ich gemacht in Russland, bis Gott mir was anderes gezeigt hat. Hilft den Leuten zur Selbsthilfe. Dann haben wir Maschinen hingebracht, Kreissägen, was weiß ich noch, Druckmaschinen. Und die Leute haben angefangen zu wirtschaften, zu arbeiten damit, zu wuchern. Dann haben wir über 40 LKWs in den Ostblock transportiert, von der NVA bekommen. 40, also schwere LKWs. So viele Sachen habe ich bekommen, 2 Krankenhäuser, das habe ich den Rumänen nach Cluj gebracht und dort haben sie aus den 2 Krankenhäusern, Polikliniken, DDR-Polikliniken, haben sie eine Klinik gemacht und so weiter, den Leuten geholfen zu arbeiten und ihnen gezeigt, Leute, kauft Land, pflanzt an, verkauft auf dem Markt die Artikel, Hilfe zur Selbsthilfe. Und genau das ist im Geistlichen, genau das Gleiche. Wenn wir was anderes suchen, wir werden fehlgehen. Wir werden religiös. 6 Tage könnt ihr zum Heilen kommen. Nein, der Gottesdienst ist da, dass Gott uns begegnet, Gott uns inspiriert und so weiter. Und dann das Denken. Und dann muss ich weiterdenken. Ich muss weiterdenken. Mein Gehirn einschalten. Und dann muss ich sagen, Herr, was hast du jetzt gesagt? Der Glaube kommt aus der Predigt. Und jetzt, ich muss umsetzen. Das, was ich gehört habe. Und manchmal ist es sehr schwer, das umzusetzen. Was er euch sagt, das tut, wie die Maria, verstehst du? Die Maria kann so leicht reden und sagen, was er euch sagt, das tut. Es ist nicht leicht, das zu tun. Weißt du, Mutter Teresa, die wurde mal gefragt, ja, haben Sie nie Lust gehabt zu heiraten? Dann zeigt sie ihren Ring, sagt, ich bin verheiratet mit Herrn Jesus, meinem Bräutigam. Aber der ist manchmal sehr schwierig. Mein Bräutigam, der ist manchmal sehr schwierig. Weißt du, du lernst, wenn du anfängst mit Jesus zu gehen, dich selbst zu regulieren. Er zeigt dir, wie man es macht, er stellt dich richtig ein und dann bitte verstell nicht dein Leben, sondern lass den, dass jetzt du den Anweisungen Gottes folgst, dass du es, was er sagt und dann wirst du ein tolles Leben leben. Und ich wünsche dir, dass du so ein tolles Leben lebst, dass deine Vergangenheit veränderst, dass du Dinge loslässt und einfach geradeaus deinen Weg gehst. Befreit von sich selbst, befreit von deiner falsch programmierten Umwelt. Wir sind falsch programmiert, Leute, und wir merken es nicht. Als ich von Indien hierher zurückkam und in Wien zwischenlandete, habe ich gemerkt, guck mal, wie verdorben die Menschen hier sind. Überall nackte Frauen als Reklame am Flughafen und dann die Leute, die laufen an Krücken und in Gehhilfen und so weiter, lauter Invaliden in aller Liebe. Und Indien, so armes Land, und die Kinder sind glücklich, sie ist nie in Schwarz jemand angezogen, die sind happy, spielen, auch wenn die kein Spielzeug haben. Weißt du, du kannst frei sein und glücklich sein, ohne Materialismus. Und das ist auch der nächste, letzte Punkt, der mir groß ist. Weißt du, befreit vom Materialismus, haben und nicht haben, sein und nicht sein. Weißt du, dass wir beides können. Du kannst im First-Class-Hotel übernachten und du kannst in der Bruchbude übernachten. Dass du das gar nicht das ausmachst. Ja, ich brauche immer mein schönes, weiches Federbett. Weißt du, du lernst, wenn du Gott dienst. Und ich sage noch etwas. Wenn du mit Gott gehst, dein Magen muss sich bekehren. Auch dein Magen braucht Befreiung. Ja, das esse ich nicht. Stell dir mal vor, du wirst in der Mongolei als Missionar gehen. Da gibt's Ratten als Delikatesse. Oder die anderen essen da irgendwelche Würmer und Käfer und Heuschrecken. Guck mal, unser Johannes der Täufer in der Bibel, was war seine Lieblingsspeise? Heuschrecken und wilder Honig. Also dein Magen muss sich bekehren. Bei vielen Christen ist der Magen noch nicht bekehrt. Stell dir mal vor, wir kommen in Notzeiten. Da muss man alles essen, was gerade vorkommt. Wir müssen lernen, frei zu sein von Zwang und Zwangsjacken, von Zwängen. Und mal ohne diesen Dingen auszukommen. Paulus sagt, ich habe gelernt, beides, angesehen zu sein und verachtet zu sein. Das gehört auch dazu, dass ich nicht von mir eingenommen bin, sondern, naja, großzügig. Das ist, was Gott uns lehrt, auch in der Gemeinde, warum wir im Gottesdienst dran sind, warum wir manchmal zuhören müssen. Und nächstes Mal bist du dran zum Predigen oder Zeugnis geben oder eine Prophetie zu bringen. Du wirst von Gott gebraucht, aber wir müssen lernen, in kleinen Stücken, in kleinen Dingen zu wachsen, treu zu sein. Und nirgendwo kannst du besser die Treue einüben als in der Gemeinde, im Gottesdienst. Deshalb heißt es im Hebräerbrief einmal, verlasst nicht eure Versammlung, wie es etliche tun oder etliche zur Gewohnheit gemacht haben. Dass du mal ausbleiben kannst oder mal was tun musst und dass nicht immer jeden Sonntag im Gottesdienst sein kannst, das ist okay. Aber manche machen sich zur Gewohnheit. Oh, heute habe ich keine Lust. Wetterbericht nicht so gut. Schneit, stürmt. Ist glatter ist. Aber gerade Gottesdienste, wo unter Hindernissen, Blockaden und negativen Vorzeichen stattfinden, die sind die gesegnetesten Gottesdienste, ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben hier so, wie heißt das, nicht Glatteis, also gibt es ein anderes Wort hier? Blitzeis. Wir haben hier Blitzeis gehabt in Berlin. Du, und ich werde nie vergessen, da kommt unsere Schwester Betty und so ein paar ältere Geschwister zum Gottesdienst. Und wir waren nicht viel. Aber dann hat die Betty gesagt, weißt du, ich habe gedacht, also der Pastor darf nicht allein sein, da gehe ich. Und dann hat sie ihre Strümpfe angezogen über ihre Schuhe und dann ist sie so über das Blitzeis gegangen und kam in den Gottesdienst. Und wir haben so einen tollen Gottesdienst gehabt. Die Herrlichkeit Gottes war so da. Weißt du, weil man unter schlechten Voraussetzungen trotzdem zum Gottesdienst ging und sich nicht abhalten ließ. Der Teufel weiß, wo man gesegnet wird und deshalb versucht er uns abzuhalten. Ja, heute ist dunkel, heute wird es regnen. Nein, setz Gott an erster Stelle in deinem Leben. Du wirst erstaunt sein, verblüfft sein, ob es finanziell, ob es gesundheitlich, ob familiär, wie auch immer, kräftemäßig, seelisch, emotionell, gefühlsmäßig. Es wird blendend gehen. Es wird nicht immer so gehen, wie du dir das gedacht hast, aber du wirst immer gutes Wetter haben. Auch im Sturm wirst du die Herrlichkeit Gottes erleben. Auch im Sturm. So wie die Jünger Jesu, die fuhren los, war alles okay und dann plötzlich brach ein Sturm aus. Und das war ein teuflischer Sturm. Der Teufel versucht, die Gemeinde Jesu zu zerstören. Damals, stell mal vor, wäre das Schiff untergegangen, da wäre die ganze Kirche. 1 Milliarde Menschen wären untergegangen oder Christen. Die gibt's gar nicht mehr. Aber der Herr Jesus stand auf, er stillte den Sturm. Und du darfst eines wissen, in den kritischen Stunden steht Jesus immer auf und er sagt, halt, Satan, bis hierher und hier sollen sich deine Wellen legen. Hier sollst du zur Ruhe kommen. Hier sollst du Frieden bekommen. Preis dem Herrn. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Heute ist auch wieder ein Gottesdienst, wo wir einfach Gott begegnen, Gott berühren, Gott erleben und einfach, Herr, hier ist gut sein. Das haben die Apostel gesagt, die auf dem Berg der Verklärung waren. Und jeder Gottesdienst ist eine Verklärungsstunde, wo Gott sich verklärt, wo Gott sich verherrlicht. Hier ist gut sein. Hier ist gut sein. Halleluja, Vater, ich danke dir, dass in deiner Gegenwart immer gut ist. Und wenn es einem nicht gut geht heute Abend, Herr Jesus, er ist jetzt in deiner Gegenwart. Strecke deine Hand aus, berühre, lass deine Herrlichkeit ihn sehen. Herr Jesus, wenn wir die Augen schließen und unser Herz aufmachen, wir werden den offenen Himmel sehen. Ich danke dir für diese Abendstunde und ich danke dir für all die Gottesdienste, die ich schon erleben durfte, in denen ich gesegnet wurde. Und die Gottesdienste, wo ich am schlechtesten vorbereitet war, wo ich am schlechtesten motiviert war, wo ich am wenigsten erwartet habe, da hast du mich am größten und am meisten gesegnet. Herr, du bist fantastisch. Du bist fantastisch. Ich preise dich. Halleluja. Können wir Amen sagen? Gott segne uns.